Herzlich willkommen zum Hypermotion Podcast. Heute das Thema die Zukunft der Stadt, Stadtraum neu denken. Heute einer der Mobilitätsexperten und Mobilitätsforscher, Professor Dr. Andreas Knie. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Professor Knie, Sie sind ja einer der, sage ich mal, Galionsfiguren, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Ich freue mich jetzt sehr auf spannende Minuten mit Ihnen und über die Zukunft der Stadt sprechen zu dürfen.
Ja, das freut mich auch. Wobei es gibt mittlerweile so viele Menschen, die sich für Mobilität interessieren. Das ist ja schon eine Freude. Also die Expertinnen wachsen ja praktisch wie man kann fast sagen, wie Pilze aus dem Boden nach einem schönen Regen.
Das haben Sie schön gesagt. Ja, Sie waren ja auch jahrelang, was ich so mitbekommen habe, ich habe mich ja mit ihm so ein bisschen beschäftigt, auch bei der Deutschen Bahn. Sie haben ja aus verschiedenen Perspektiven die Mobilität betrachtet und vorangetrieben. Am Ende steht ja immer der Endkunde im Vordergrund. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern, an welchen Projekten Sie aktuell arbeiten und wie diese Projekte aussehen.
Ja, ich arbeite eigentlich seit 1996, das muss man sich mal vorstellen, immer in dem gleichen Projekt. Und das heißt, wie können wir die Zahl der Automobile reduzieren? Denn schon in den 90er Jahren war relativ klar, dass wenn jeder ein Auto haben will und auch damit fährt, dass wir dann irgendwann keinen Platz mehr haben. Aber ich bin ja von Haus aus Soziologe und da haben wir natürlich gesagt, die Individualität, die plurale gesellschaftliche Entwicklung, die wir alle haben wollen, möchte natürlich eine entsprechende verkehrliche Entwicklung auch haben. Wir wollen ja, dass die Menschen sich bewegen von A nach B. Aber wie sie das dann am Ende des Tages tun, das ist die große Frage. Und in diesem Weg dahin habe ich natürlich überlegt, wie kann man etwas tun? Und da war ich ja nun auch lange Jahre bei der Deutschen Bahn AG. Unter anderem habe versucht, dort Angebote zu machen, die modern sind, nämlich, dass die Menschen von der Tür abgeholt werden und zur Tür wieder gebracht werden. Aber das Angebot der Deutschen Bahn, was den Tür-zu-Tür-Dienst angeht, ist noch nicht so üppig. Und so sind wir an diesem Projekt immer noch und suchen immer noch den richtigen Weg. Und um den zu finden, bin ich jetzt wieder in die Wissenschaft gegangen, um nochmal grundlegend und sozusagen auch von nicht wirtschaftlichen Interessen getrieben zu überlegen, wie könnte man die Zukunft der Mobilität denn gestalten, dass sie nachhaltig, aber auch eben sozial auskömmlich und vor allen Dingen für unsere Erfahrungswelt auch wirklich attraktiv ist.
Werden wir in Zukunft überhaupt noch Autos besitzen? Es geht ja alles in Richtung Sharing Economy. Ich sehe es ja auch an den Straßen in Berlin. Alles wird einspurig. Die Parktickets werden teurer. Es werden mehr Fahrradwege geschaffen. Das ist ja alles zum Wohle der Klimaschutzziele, wo ich ja auch total happy bin, dass das passiert.
Ja, das ist in der Tat, man kann ja sehen, ist das halb, oder man kann ja fragen, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll, wenn man sich das in den letzten Jahren anguckt. Wir haben natürlich einerseits wächst der Bestand an Automobilen immer nach wie vor weltweit noch weiter, selbst in Berlin jedes Jahr etwa 1-2%. Aber die Zahl der Menschen, die kein Auto mehr besitzen, wird eben auch größer und vor allen Dingen Menschen, die jetzt Sharing Angebote nutzen, wird auch immer größer. Und wenn man sich da schon mal ein bisschen international umsieht, kann man wirklich die These sagen, das Eigentum an einem Verkehrsmittel, besonders das Eigentum an einem Automobil, was dann zu 95% seiner Zeit steht und wenn es fährt, dann 1,01 Besetzungsgrad hat, das wird die Zukunft der Mobilität in der Stadt nicht mehr sein.
Wie wird sie dann aussehen, ganz konkret? Also werde ich alles im Umkreis, Professor Gehl hat es ja gut mal dargestellt in seinem Städte für Menschen, in seinem schönen Buch, ist ja auch eine Koryphäe in der Szene wie Sie, der hat ja gesagt, wenn ich im Umkreis von 500 Metern alles habe, was ich brauche in der Bedürfnispyramide von Maslow, kann ich mich ja zu Fuß bewegen, dann brauche ich ja gar nicht mehr mich mit anderen Verkehrsmodis fortbewegen.
Ja, das ist ein schon sehr alter Konzeptvorschlag, auch von Gehls, aber auch zum Beispiel die französische Bürgermeisterin von Paris, die Sozialistin Hidalgo, hat das in Paris ja mit dem 15-Minuten-Konzept beschrieben. Und wir kennen das aus der integrierten Verkehrsplanung. Da kann man auch mal den Namen Professor Kutter fallen lassen, der allerdings letztes Jahr dann doch verstorben ist, allerdings war auch schon über 80 Jahre. Das war die Stadt der kurzen Wege. Aber das ist natürlich wunderbar, wenn es so wäre. Dann müsste man aber die letzten 40, 50, 60 Jahre Stadtplanung überrollen. Man müsste sie zurückkatapultieren, denn in den 20er, 30er Jahren haben Architekten schon gesagt, die Zukunft der Stadt liegt in der Zerstörung der Stadt. Denn wir hatten ja wirklich unglaubliche Zustände. Die Wohnungen waren Löcher, die Industrien haben Gift und Galle gespuckt. Es war kein Pappenstiel, in einer Stadt zu wohnen. Deshalb war das Thema Wohnen immer ganz groß in den 20er, 30er Jahren, auch auf dem Reformgebiet. Und die modernen Stadtplaner haben gesagt, die Zukunft liegt darin, indem wir alles trennen. Dort, wo gearbeitet wird, dort wird nicht gewohnt, und da, wo gewohnt wird, wird auch nicht Vergnügen gemacht. Und das tun wir räumlich auseinanderziehen. Da sind in Berlin, nehmen wir mal Marzahn, Hellersdorf, man sieht Gropius Stadt, man sieht das Märkische Viertel, man hat ganze Städte auch im Osten, schauen sich Halle, Saale oder Chemnitz an. Alles nach diesen Planungsgrundsätzen gemachte neue Städte. Und das Band, was alles wunderbar miteinander verbindet, ist natürlich das Auto mit den Autobahnen. Und wenn Sie fragen, na, ist das ist so alter kalter Kaffee? Nein, wir in Berlin bauen ja immer noch Autobahnen auf dieser Basis. Das heißt, es wird immer noch weiter an diesem Band des Verbindenden gearbeitet. Und deshalb müssen wir einfach mal realistisch sagen, ja, wir bauen immer noch inkorporierte Vergangenheit. Die 50er, 60er Jahre sind bei uns noch wirklich wirksam. Und deshalb müssen wir schon überlegen, wo tun wir denn die Stadt der kurzen Wege jetzt eigentlich etablieren? Also da scheint mir, geht das nur mit einem radikalen Umdenken der Planung, wie wir sie im Moment aktuell noch haben.
Das heißt, man braucht letztendlich die Städte- und Bauplanung und Verkehrsplaner, die muss man letztendlich massieren, dass sie die Erleuchtung haben, fortschrittlicher zu denken.
Ja, ich sage immer, das tut die Planung auch immer ärgern. Planung heißt ja geronnene Vergangenheit. Ich kann ja nur planen auf Erfahrungswerte aus den alten 50er, 60er, 70er Jahren. Ich habe ja die Zukunft. Die Zukunft kann ich ja nicht planen. Das ist ja ein Paradox. Planen kann ich ja nur aus meinen Erkenntnissen, die ich schon habe. Das heißt, Planung heißt immer, ich setze etwas fort. Auch die Landesbauordnungen haben einen schönen Paragraph gesagt, gebaut werden kann nur das, was das adaptiert, was schon da ist. Nichts Neues, keine Akzentsetzung, das wollen wir nicht haben, sondern wir setzen das fort, was wir können. Das heißt, wir brauchen endlich mal einen radikalen Schnitt. Wir haben einen Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, was sagt, Leute, es geht nicht mehr, dass wir alle unsere Probleme nach hinten verschieben. Das heißt, wir müssen, und da ist das Thema Zukunft der Stadt ein wunderbares, wir müssen jetzt sofort ein Moratorium haben, dass keine Autobahn, keine Straßenneubauten mehr zulässt, insgesamt. Und jedes neue Projekt, was jetzt sozusagen geplant werden soll oder realisiert werden soll, muss sich mal unter den neuen Zielstellungen neu begründen und dann schauen, ob es dann noch sinnvoll ist. Denn wir wollen natürlich zurück zu kompakteren Strukturen, wie eben schon besprochen. Und da sind die Planungen der jetzigen Städte nicht dienlich.
Wir haben ja immer mehr die Sprache. In Berlin gibt es ja das Projekt der Kiezblocks, Kiezquartiere. Klar, es ist einfacher, wenn man jetzt an die Stadtränder, Stadtzonen geht und sagt, man baut dort völlig neue Kiezquartiere auf, dass man da ganz anders plant, dass man das einbezieht, was die Thesen von Gehl und anderen auch betrifft. Aber wie schafft man es im innerstädtischen Bereich, eine Upgrade-Version der bestehenden Infrastrukturen der Stadt und der Quartiere zu gewährleisten?
Ja, also da kommen tatsächlich nur noch Städte in Frage, die tatsächlich noch alte Substanz haben, alte Gründerstruktursubstanz. Und da sind wir in Berlin natürlich glücklicherweise, übrigens dank der Hausbesetzer, weil die haben diesen Umbau der Stadt sozusagen in eine funktionale Stadt gut verhindert. Dank dieser Hausbesetzer haben wir jetzt noch Bestand und wir sind in Berlin einer der ganz wenigen Städte, die tatsächlich noch wohnen, arbeiten, relativ gemeinschaftlich zusammen machen. Und das sollten wir an dieser Struktur sollten wir halten. Das heißt, keine Neubaugebiete mehr ausweisen, die außerhalb sind, die Stadt weiterhin verdichten. Und jetzt kommt der Proof of the Pudding, den öffentlichen Raum neu aufteilen. Und das heißt, nichts mehr ermöglichen, was private Fahrzeuge dort zu Dauerparkeinrichtungen macht. Das heißt also, es geht nicht mehr darum, die Parkräume zu verteuern oder zu verknappen. Nein, es geht darum, die Parkräume für private Fahrzeuge auf öffentlichen Räumen abzuschaffen, um Platz für andere Verkehrsmittel und für Aufenthaltsräume zu haben, so dass es sich lohnt, dort zu sein, dort zu einzukaufen, dort auch seine kulturellen Entwicklungen zu begleiten und sich natürlich auch dort wohnungsmäßig aufhalten zu können, so dass wir auch eine Mietpreisbindung dringend brauchen, dass es eben auch Möglichkeiten gibt für Menschen mittleren und unteren Einkommensklassen in den zentralen Lagen zu wohnen. Ja.
Jetzt ziehen ja jedes Jahr um die, sage ich mal, 40, 50, 60.000 Menschen in Berlin zu.
Ja, das ist ja auch so eine
baut
schöne
man in die Höhe, baut man in die Tiefe, baut man in die Breite, geht man raus aus dem städtischen Bereich?
Also das grundsätzlich muss man mal sagen, dass Berlin eine Stadt ist, die ist etwa gemacht worden für 4,6 Millionen Menschen. So ist sie geplant, so ist sie organisiert, so ist der Nahverkehr aufgestellt. Faktisch hat Berlin 3,6 Millionen und zu den schönen Geschichten rund um Berlin ist es ja, dass Berlin sich immer selbst illuminiert. Also Berlin tut sich immer vorstellen, man hätte so einen total starken Zuwachs und man wäre dauernd am Wachsen, bis dann irgendeiner mal sagt, jetzt zeigt uns doch mal die Zahlen tatsächlich. Und das ist eine lange Tradition, ist die Landesregierung schon mehrfach abgemahnt worden, vor 4 Jahren vom Bundesverfassungsgericht sogar, endlich mal nicht so zu lügen, schamlos zu lügen, was den Zuwachs angeht. Und deshalb mussten nämlich viele Millionen Mark oder Euro wieder zurückgezahlt werden, weil natürlich die Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich kommen natürlich aufgrund der tatsächlichen Einwohner. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, Berlin stagniert schon seit 3, 4 Jahren wieder und liegt etwa bei 3,6, 3,7. Es wird nicht groß wachsen, weil Berlin leider nichts zu bieten hat, warum Leute hierher kommen sollten. Und dementsprechend werden wir diese wachsende Stadt nicht haben. Wenn wir denn doch noch wachsen sollten, dann werden wir natürlich verdichten. Dann werden wir in die Innenstädte hineinkommen und da ist noch jede Menge Platz.
Okay, aber dann geht man ja irgendwann auch in die Höhe, ne?
Ja, das ist natürlich, das wurde aber schon jetzt von der Baudirektion, die wir in Berlin haben, die Frau Lücher, die jetzt ja auch geht in diesem Sommer, die lange Zeit diese Stadt gestaltet hat und die hat entgegen ihrem Vorgänger, dem berühmten Hans Stimmern, gesagt, ja, genau, also wenn wir Stadt verdichten wollen, dann müssen wir in die Höhe gehen und da sind ja auch die ersten Themen schon im Kudamm-Bereich oder am Alex sollen jetzt ein paar Sachen gemacht und das ist in der Tat die logische Konsequenz. Man muss, wenn man diese Menschen kompakt organisieren will, muss man sie auch in die Höhe bauen lassen.
Verstehe, auch in die Höhe bauen lassen. Und wir haben es ja jetzt in Zeiten von Corona gesehen, Professor Knie, wir sind ja zu Hause irgendwo gefangen. Es wird ja, wenn ich zu Hause wohne, ist das ja auch zu meinem Arbeitsbereich geworden. Und es funktioniert ja alles auch wunderbar. Also ich brauche eigentlich nur noch für die Vertrauensbildung, wenn ich Erstkontakte pflege und Netzwerk aufbaue, fahre ich zu denjenigen hin, mache einen Geschäftstermin, aber letztendlich, das meiste kann sich dort zu Hause abspielen durch die digitalen Medien, ist ja mittlerweile fast schon ein dritter Sinn digitalisiert worden, da mache ich mir doch früher oder später Gedanken, muss ich da wirklich mich noch in den Zug setzen, um 4 Stunden nach Frankfurt zu fahren?
Ja, da haben Sie völlig recht oder jedenfalls sehen wir das auch so. Wir beforschen das sehr intensiv, wir sind mit Infas und Motion Tech und NatsOne mit einer Gruppe von Forschungseinrichtungen dabei, alles genau zu vermessen, zu befragen, zu katalogisieren und können jetzt, wir sind jetzt bei der dritten Erhebungswelle während der Pandemie, können jetzt tatsächlich diese Zahl auch bestätigen. Wir gehen davon aus, dass physischer Verkehr, also Personenverkehr jetzt erstmal nach der Pandemie, wenn wir die Zeit überhaupt mal nochmal wieder erleben werden, etwa um -30% erreichbar ist und das liegt genau an den Tendenzen, die Sie gerade schon gesagt haben. Gerade die arbeitsplatzbezogenen Wege, das heißt das Pendeln, aber auch die Dienstreisen werden deutlich reduzierter werden, denn genau wie Sie sagten, man braucht vertrauensbildende Maßnahmen. Dafür ist der Zuhauseverkehr, hätte ich gerade gesagt, der Kontakt unmittelbar mit allen 5 Sinnen wichtig. Aber dann spätestens beim 2., 3. Nachfolgetermin, beim Update, beim Reporting, dann ist die digitale Schalte das deutlich bessere. Allerdings einschränkend muss man natürlich sagen, das gilt vorwiegend für Arbeitsplätze der mittleren und höheren Einkommenskategorien, wobei sich jetzt, und das wird eine interessante Entwicklung sein, Deutschland ist ja auch ein Land, was sehr gerne beherrschen will, wo die Arbeitgeber ja sagen, ich kann nur wissen, ob du arbeitest, wenn ich dich sehe, ob diese Tendenz nach der Corona jetzt aber wieder ab zurück ins Büro, ob wir die durchbrechen können. Denn wenn ich das noch ergänzen darf, was Corona wirklich gut gezeigt haben, dass nicht so die Geistesarme, die das ja schon vorher eigentlich konnten, sondern es ist auch klassische Verwaltung. Also mein ganzes Sekretariat arbeitet von überall her. Wir können mittlerweile so viele Dinge auch in den ganz normalen Verwaltungsbereichen machen, ohne dass wir tatsächlich an einem Ort sitzen müssen. Und das ist eine Tendenz, von der wir hoffen, dass wir da noch echt von profitieren können.
Ist ja auch in dem Moment eine Entlastung des innerstädtischen Verkehrs.
Ja, ganz, ganz klar. Also ich sitze ja gerade hier in Frankfurt. Wenn man schaut, was dieser Frankfurter Bahnhof so morgens alles ausspuckt, ne, oder vor der Corona, also an Menschen, oder auch in Hamburg, oder noch schlimmer ist Düsseldorf. Düsseldorf ist ja die Pendlerstadt Nummer eins. Und wenn Sie das Ganze nochmal in München sehen, wie viele Menschen mit Automobilen da reinfahren, dann können wir sagen, wenn wir da nur ein Drittel weniger haben, haben wir eine deutliche Entspannung, vor allen Dingen nicht nur eine verkehrliche Entspannung, eine CO2-Reduktion und was wir auch messen und auch erkennen können, ist, dass Menschen eben dann auch entspannter an ihrem Arbeitsplatz oder da, wo sie sind. Manche fahren einfach nur kurz aus dem Haus und gehen ins Café oder sitzen auf dem Park oder im Winter irgendwo, haben wir jetzt auch erlebt, in Bibliotheken. Weil Homeoffice allein ist jetzt auch nicht wirklich überall gut, aber flexibel zu sein, zu arbeiten können, macht die Menschen auch glücklicher. Und man muss natürlich auch schauen, dass man dann natürlich die Zugriffe nicht 24 Stunden, 7 Tage macht. Es gibt natürlich dann immer die klassischen Entgrenzungsmöglichkeiten, aber das kann man alles in den Griff kriegen.
Aber wenn wir irgendwann eine autofreie Stadt haben, wird der innerstädtische Verkehr in 5 bis 10 Jahren eine autofreie Zone sein?
Nee, autofrei wird er nicht, privatautofrei wird er schon, aber wir haben immer Sachen, die dann doch mit einer Blechkiste gut zu organisieren sind. Wir sind Blechkisten gewöhnt, wir haben sie in unseren Köpfen abgespeichert. Ganz ohne Blechkiste wird es nicht gehen, aber wir können sie viel effizienter machen. Und wir gehen davon aus, was wir auch noch zugesagt haben, dass wir sowieso nicht mehr selber fahren. Also nicht nur das Eigentum an einem Auto wird weggehen, sondern wenn Sie in Shenzhen oder wenn Sie in Peking, in Teilen von Shanghai oder jetzt in Phoenix unterwegs wären, sollten wir da sein, dann werden Sie sehen, dass Sie auf den Knopf drücken und da kommt etwas. Mal sitzt schon ein paar Leute drin, mal sitzt keiner da drin und dann werden Sie gefahren und dann haben Sie eine wunderbare Tür-zu-Tür-Verkehr mit einem effizienten, sehr nachhaltigen und wirklich auch vor allen Dingen
Ja.
auch sehr attraktiven Verkehrsmittel.
Das heißt, man wird autonom fahrende Plattform haben. VW hat es ja so ein bisschen rausgebracht. Deine autonom fahrende Plattform oder Taxi holt dich dann ab. Du zahlst im Durchschnitt so 7 € die Stunde. Die haben da schon einige Cases kalkuliert. Geht der Trend dahin?
Ja, der Trend geht eindeutig dahin. Alles, was wir aus den USA bisher sehen, was wir aus China erkennen können, wir analysieren das sehr genau, geht genau der Trend dahin, dass man per Knopfdruck, also on demand, wirklich was bestellt. Natürlich sind das Hub-and-Spoke-Konzepte, das heißt, das sind die kleinteiligen Verkehre. Man wird dann zu einem Hub gefahren werden und zwischen den Hubs sind natürlich, wie wir so schön sagen, hochperformante, vor allen Dingen schienengestützte Verkehrssysteme dann interessant, denn die bringen natürlich viel mehr Effizienz. So ein Zug mit 800, 900 Leuten kann natürlich wirklich was weghauen. Aber man hat endlich, und jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt dessen, wo ich mich ja immer mit beschäftige, man hat denn endlich eine vernünftige Tür-zu-Tür-Beförderung, ohne dass man private Autos hat. Man kann die Zahl der Blechkisten drastisch reduzieren, wie gesagt, die Attraktivität erhöhen und man hat dann eine kombinierte, integrierte Verkehrslandschaft ohne private Autos. Die Stadt der Zukunft wird keine privaten Autos mehr haben.
Das Stichwort, was ja hier immer hin und her schwebt, da hat er ja auch ein bisschen Englischunterricht, Sächsisch, Englisch in Sachsen, Seamless Connectivity und Interoperability. Sind das so die Schlagworte und die Stichworte, die uns immer wieder um die Ohren fliegen werden?
Ja, das sind ja leider technische Hilfsausdrücke wie auch Intermodalität, das war schon immer schlimm, oder ÖPNV. Das sind so technische Ersatzbegriffe für eigentlich, ich will von A nach B. Punkt. So, und wie das jetzt passiert, und wir haben ja alle, mittlerweile sind wir die Generation, die ja auch mit den Smartphones unterwegs sind. Wir drücken auf etwas und es kommt das genau gerade Passende. Das wird die Zukunft sein und das wird natürlich nicht ohne Verbindung, digitaler Verbindung sein, und da wird man die verschiedenen Verkehrsgerätschaften machen und man wird sich eigentlich letztendlich am Ende des Tages nur einen Sitzplatz buchen, egal mit welchem Gefäß der jetzt nun gerade unterwegs ist.
Super, also es hat mega Spaß gemacht, mich mit Ihnen so Ping-Pong zu spielen und zu unterhalten. Ich freue mich, Professor Knie, auf die Fortsetzung der Gespräche live und in Farbe zur
Ja.
Hypermotion. genauer gesagt am 14.09.2021 live und in Farbe mit Ihnen über das Thema die Zukunft der Stadt, Stadtraum neu zu denken, zu sprechen, zu diskutieren. Mir hat's mega Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich kennenlernen dürfen und sehen.
Doch, ich auch.